Und große Freude auch vom Walid und von mir. Wir sind jetzt bereits schon seit dem 30. April unterwegs, also schon ein paar Tage. Und das ist der zweitletzte Dienst unserer Deutschland-Verkündigungsreise. Wir haben viel Freude miteinander und der Walid, das ist einfach ein herrlicher Bruder, ein sehr vielseitiger Bruder und den kann man für alles brauchen, aber auch für allen Mist. Ein guter Kerl ist er. Ja, wir haben viel Freude miteinander im Dienst für unseren treuen Herrn. Ich möchte ein Wort Gottes vorlesen und zwar aus dem ersten Johannesbrief. Aus dem ersten Johannesbrief, das ist der Predigttext, über den wir uns anschließend eine Stunde lang austauschen werden. 1. Johannes, Kapitel 2, Abvers 28. Da heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Bis soweit das Wort Gottes. Wir haben einen Musikgruß aus der Zionshalle mitgebracht von unserem Musikverantwortlichen Hofer Droos. Er hat mit Deborah Brunner, das ist die eine der Töchter von dem Norbert Lied, haben sie ein Lied aufgenommen und das möchte ich Ihnen jetzt vorspielen, bevor wir dann zur Botschaft kommen.
Mein Glaube ist in dem Weg, Herr.
Bevor ich einsteige, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für diese Nachmittagsstunde in Hannover. Ich danke dir, dass du Augen schenkst, die recht hören und sehen und Herzen, die Acht haben und verstehen, damit wir wandeln und handeln, wie es dein Wort sagt und du verherrlicht wirst. Und gib auch mir die Gnade, dein wunderbares Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Amen. Wir haben gerade gelesen, bleibt in ihm. Das Bleiben in Jesus hat bei Johannes eine überragende Bedeutung. Kein anderer Autor des Neuen Testaments kommt auf die auch nur annähernd 66 Erwähnungen von Johannes. Allein in diesem kurzen, aus nur 5 Kapitel bestehenden ersten Johannesbrief finden wir 23 Erwähnungen. In diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, steht aber dieses Bleiben in Jesus in einem eschatologischen Kontext. Was meine ich damit? Also in einem Kontext, der noch zukünftige Ereignisse betrifft, nämlich der Wiederkunft Jesu. Und das ist die erste herrliche Auswirkung, wenn wir über die Entrückung nachdenken, bleiben in ihm. Johannes sagt es mit diesen Worten, Johannes Kapitel 2, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht zu schämen müssen bei ihm vor seiner Wiederkunft. Hier wird zum ersten Mal in diesem Brief die Wiederkunft Jesu erwähnt. Und wir fragen uns, was ist hier genau gemeint? Die Wiederkunft Jesu, sie besteht ja eigentlich aus zwei Phasen. Die erste Phase ist unsere Entrückung zum Herrn. Ich sag's mal pauschal vereinfacht, das ist sein Kommen für die Heiligen. Und die zweite Phase betrifft dann eben das Kommen mit seinen Heiligen. Das ist anschließend an die siebenjährige schlimmste Gerichtszeit, die diese Welt je erlebt hat, wegen ihrer anhaltenden, unbußfertigen, totalen Ablehnung vom lebendigen Gott, von allem, was uns lieb und heilig ist, von allem, was die Bibel lehrt. Eine Gottlosigkeit, die wir jetzt schon in diesen Tagen immer mehr sich entwickeln sehen vor unseren Augen. Während die Entrückung keinerlei Zeichen im Vorfeld hat und ausschließlich eigentlich eine Ermutigung und eine freudige Hoffnung darstellt, ist die Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit nach diesen 7 Jahren ausschließlich mit Gericht verbunden und auch mit vorangehenden Zeichen. Und diese beiden Phasen, die müssen wir auseinanderhalten. Und weil hier in unserem Text es überhaupt nichts von Gericht und Ähnlichem die Rede ist, so dürfen wir mit großer Gewissheit annehmen, Johannes spricht hier die Entrückung an. Der Ablauf sieht von der Schrift her wie folgt aus. Christus wird vom Himmel herabkommen. Die in Christus Entschlafenen werden auferstehen und dann mit uns dem Herrn entgegengerückt in den Wolken. Und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Im Himmel wird dann Treue belohnt und Untreue wird Schaden leiden. Schuld und Sünde ist dort aber kein Thema mehr. Diese Frage, sie muss hier auf Erden geklärt werden. Dieser Text, dieser erste Vers, er spricht ausschließlich Kinder im Glauben an. Es sind hier nicht die Kinder von der Sonntagsschule gemeint, wenn Johannes hier sagt, nun Kinder, bleibt in ihm, sondern das sind Menschen, die durch den Dienst des Apostels zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Also, so wie ich hoffe, wir alle. Und wir haben eine ganz gewisse Zuversicht, beim Herrn zu sein, wenn er wiederkommt. Und zwar, weil unsere Sündenschuld am Kreuz ein für allemal erledigt ist. Nun fragen wir uns, was ist denn konkret mit diesem Bleiben in Jesus gemeint? Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister, das ist keine mystische Übung oder eine besondere spirituelle Aktion. Nein, es bedeutet ganz einfach, bleiben in Jesus. Was sagt Jesus von sich? Ich bin das Wort. Das heißt einfach, bleiben in seinem Wort. Das heißt, handeln entsprechend dieses Wortes. Das heißt, glauben entsprechend dieses Wortes. Und natürlich auch, diesem Wort gehorsam zu sein, und zwar in allem. Das ist Bleiben in ihm. Und wenn wir auf diese Weise in Jesus bleiben, in seinem Wort festgegründet, dann dürfen wir einst mit Freudigkeit und Zuversicht zum Herrn gehen, wenn er kommt. Der Ausdruck, wenn er erscheint, der hat nun nichts mit Zweifeln oder Ungewissheit zu tun. Nein, sein Kommen ist absolut sicher. Dieses Wenn beinhaltet zum einen die Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts und der Umstände seines Kommens. Auch wenn manche behaupten, sie wüssten das Datum und immer wieder allerlei Spekulation angestellt wird bezüglich dieses Ereignisses, müssen wir einfach sagen, wir wissen es nicht. Die Bibel verschweigt ganz bewusst dieses Datum, weil jede Generation aufs Neue diese Wahrheit für sich annehmen und für sich als wahr erkennen muss. Und jede Generation muss bereit sein. Ich meine, da gibt es Leute, die sagen, ach, ihr vom Mitternachtsruf, der Wim Malgo, der hat doch schon vor 75 Jahren, hat der doch schon die Entrückung gepredigt, den Maranatha-Ruf, den Mitternachtsruf, um Mitternacht ward lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und er ist noch immer nicht gekommen, es hört doch endlich mal auf mit dieser Verkündigung. Liebe Freunde, ist es ein Fehler, dass wir seit über 70 Jahren aus Mitternachtsruf den Mitternachtsruf erschallen lassen? Jesus kommt wieder? Nein, auf keinen Fall. Bedenken wir, Johannes hat vor 2000 Jahren die erste Gemeinde damit wachrütteln wollen. Wie viel mehr gelten diese Verse dann uns heute, die wir definitiv näher an diesem Ereignis sind als jede Generation zuvor. Und deshalb sagen die Amerikaner so ein wenig lässig, have an eye on the sky. Hab ein Auge auf den Himmel, beachte, wann kommt er, wie kommt er, bin ich bereit? Maybe today, vielleicht heute. Und dieses Wenn beinhaltet zum anderen die bereits zwei erwähnten Möglichkeiten bei seiner Wiederkunft, nämlich Freimütigkeit oder Beschämung. Ja, wir können beschämt werden, wenn wir erkennen, wie viele Möglichkeiten wir doch gehabt hätten, Gutes zu tun, Liebe zu üben, Vergebung auszusprechen und haben die Gelegenheiten verpasst. Liebe Freunde, da oben wird für seine Kinder kein Gericht gehalten, Gericht in Form von Strafe. Wie gesagt, diese Frage ist am Kreuz erledigt. Nein, es geht um Zumessung deines Lohnes. Und ich denke, wenn es an anderer Stelle heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, dass da unter anderem auch ein Aspekt ist, dass wir, wenn wir bei ihm sind, erkennen, wie viel mehr drin gelegen wäre,
wie viel mehr ich hätte doch einfach vertrauen sollen, dass es Gott gut macht, dass er mich wirklich sicher zum Ziel bringt. Wir werden sehen, wie Gott wirklich alles in unserem Leben wohlgemacht hat. Deshalb ist die allerbeste Vorbereitung auf die Entrückung: bleiben in ihm, bleiben in Christus, wie gesagt, bleiben in seinem Wort. Und zwar in der Gewissheit, dass er jetzt schon ganz lebendig, gegenwärtig in meinem Leben ist. Und weil wir keinerlei Gewissheit über das Wann und Wie haben, darum lohnt es sich eben heute schon, diesem treuen Herrn sein ganzes Leben hinzugehen und ihm in aller Treue nachzufolgen. Was für eine herrliche Auswirkung der Entrückung, wenn wir uns zurechtbringen lassen. Vielleicht fragt sich der eine oder der andere, ja, gibt es denn ein Kriterium zu wissen, ob ich überhaupt dabei bin? Ja, das gibt es. Und das sehen wir im nächsten Punkt. Das ist die zweite herrliche Auswirkung der Entrückung. Gerechtigkeit tun vor ihm. Da heißt es im Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Dieser Vers beinhaltet einen der eindeutigsten Prüfsteine der Bibel, um festzustellen, ob jemand, der sich Christ nennt, auch tatsächlich Christ ist. Also, der wirklich gläubig ist und nicht nur ein wenig, ich sage es jetzt mal vereinfacht, gläublich. Das heißt, aus Gott geboren. Seht ihr, das ist das entscheidende Kriterium. Johannes sagt an anderer Stelle in seinem Evangelium, Kapitel 3, 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Unabhängig, wie du dein Leben führst, wie wichtig dir auch christliche Inhalte und christliche Werte sind. Das ist das Entscheidende, dass du tatsächlich ein für allemal hier deine Schuld abgeladen hast, hier deinen eigenen Bankrott bekannt gegeben hast am Kreuz von Golgatha, um tatsächlich dann als Bestätigung, dass deine Buße angenommen wurde, dass deine Buße echt ist, als die Bestätigung Gottes, den Heiligen Geist in der Wiedergeburt bekommst und erfüllt wirst. An anderer Stelle sagt Petrus, dass wir an der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Durch diese Hingabe, durch die Wiedergeburt und aus Gott geboren zu sein, bringt es also mit sich, etwas von der Natur Gottes in sich zu tragen. Ich meine, unsere drei Söhne und die eine Tochter, die haben viel von ihrer wunderbaren Mama mitbekommen und das eine oder andere auch vom Papa, unter anderem auch die Gene, die Zentimeter namens Länge. Das ist ja nicht Größe. Größe ist eine andere Dimension. Oder? Das ist nur Länge, liebe Freunde. Das sind alles so Kerls, alle viel größer als der Papa. Das haben sie durch die natürliche Zeugung, haben sie vieles mitbekommen. Und genauso ist das auch im Geistlichen, dass wir da eben auch von demjenigen, der uns zeugt, eben seine Wesen mitbekommen. Und sein Wesen ist es eben, weil er allgerecht ist, auch alle Zeit Gerechtigkeit tut. Und diese Gerechtigkeit, die muss sich bei uns in unserem Leben zeigen. Das ist das Siegel, dass wir wirklich wiedergeboren sind. Gerechtigkeit tun meint jetzt nun aber nicht Suppenküche und Flüchtlingshilfe und Obdachlosenunterstützung und dergleichen anderen sozialen Werke, was durchaus auch gut und angebracht sein kann. Aber hier geht es um etwas anderes, liebe Freunde. Dieses Wort ist das Wort der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit zu tun bedeutet also, entsprechend diesem Wort zu handeln. Es ist eigentlich eine Parallele zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Zum Bleiben in Jesus ist dieses Gerechtigkeit tun, dieses Wort zu handeln. Und natürlich, wenn wir das tun, was hier steht und hierin in Christus verwurzelt sind, dann werden gute Werke daraus hervorgehen. Gute Werke sind Taten und Worte, die Gott verherrlichen, aber natürlich muss das auch festgehalten sein, sie bewirken keinerlei Erlösung. Das hat nur der Herr Jesus stellvertretend für uns getan. Aber die neue Geburt, sie bewirkt eben das Verlangen, entsprechend diesem Wort zu handeln, Gerechtigkeit zu tun. Und das ist letztendlich der Beweis, da tatsächlich echter Glaube in unserem Leben ist. Wenn ein Mensch also Gerechtigkeit in diesem Sinne, wie gerade erklärt, tut, ist das ein Hauptmerkmal seiner Wiedergeburt und nicht deren Bedingung oder Ursache. Es ist der sichtbare Beweis, zu welcher Familie du gehörst. Und du darfst dann eben Gewissheit haben. Ich meine, unser Text sagt ja, dass jeder, der in diesem Sinne die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Jeder. Mit Blick auf diese Wiederkunft Jesu haben wir also die Gewissheit, Kind Gottes zu sein und an der Entrückung teilzunehmen, wenn wirklich dieses Verlangen, die Gerechtigkeit zu tun, in meinem Leben vorhanden ist. Und das ist eben eine der herrlichen Auswirkungen, der, wenn wir über die Entrückung nachdenken, dass wir uns selber prüfen, damit wir uns bezüglich dieses bevorstehenden Ereignisses nicht täuschen. Walid hat das Buch vorgestellt, Die große Täuschung. Da geht es um unsere Zeit. Aber ich denke, die schlimmste Täuschung ist ja die, dass man meint, dabei zu sein und es doch nicht ist. Ich meine, wenn man für mich eines der erschütterndsten Worte ist, das Wort Jesu, wenn er sagt, an jenem Tage werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Großes getan und Dämonen ausgetrieben und ich weiß nicht was alles. Und der Herr wird sagen, weicht, ich habe euch nie erkannt. Schrecklich, schrecklich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Klarheit haben und dann dürfen wir mit Gewissheit als Kinder Gottes diesem herrlichen Tag entgegengehen, wenn er wiederkommt. Und das ist natürlich, die Errettung ist immer eine absolut unverdiente Gnade und sie versetzt uns ins Staunen. Und das führt uns zur dritten herrlichen Auswirkung, wenn wir über die Entrückung nachdenken, staunen über ihn. Johannes sagt hier in Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Seht, will sagen, jetzt Leute, guckt genau hin und staunt über dieses Geschenk. Verwundert euch über die unermessliche Liebe Gottes. Erinnert euch an dieses unbegreifliche, unfassbare, unbeschreibliche, unbegreifliche Geschenk, Vorrecht. Verschiedene Übersetzer und Autoren, die wetteifern fast miteinander angesichts der Vielfalt an Möglichkeiten, das hier zu übersetzen, auszudrücken. Welch eine erstaunliche Liebe. Luther sagt, welch herrliche, habene Liebe. Andere, welch überirdische Liebe, welch ungewöhnliche Liebe. Seht ihr, es ist einfach herrlich, diese Liebe des Vaters zu uns. Und vergessen wir nicht, ihn hat es alles gekostet, uns diese Liebe so frei anzubieten. Es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn seinen liebsten, einzigsten, eingeborenen Sohn gekostet, um für dich und für mich, für deine und für meine Schuld am Kreuz den schrecklichsten Tod zu erleiden. Dort hat er das auf sich genommen, was ich verdient hätte. Da kann man nur mit dem Liederdichter ausrufen, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich muss sagen, wenn alles so stürmisch und durcheinander ist in dieser Welt, dann sage ich mir das jeweils selbst, welch Glück ist doch, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Welch Glück, seht ihr, das ist das, was bleibt. Von Natur sind wir keine Kinder Gottes, wir sind Kinder des Ungehorsams, aber durch die Neugeburt wurden wir zu Kinder Gottes. Und Kind Gottes zu heißen ist eben nicht ein leichtfertiger Titel, sondern eine unverbrüchliche Tatsache. Gott nennt uns so, weil wir es sind. Und liebe Freunde, darin liegt unser Selbstwert. Unser Selbstwert liegt nicht an der äußeren Erscheinung, an schönen Klamotten oder an Errungenschaften oder sozialem Status, Einkommen oder ich weiß nicht was. Kind Gottes zu sein ist das absolut Zentrale, wo bleibt, wenn alles andere wegfällt. Alles kann vom heute auf morgen wegbrechen, aber die Gotteskindschaft, die Innewohnung des Heiligen Geistes in deinem Leben, das bleibt. Das kann dir niemand nehmen. Kein Druck, kein Gefängnis, keine Verfolgung. Und durch die Wiedergeburt wurden wir in die Familie Gottes adoptiert, wurde Gott zu unserem liebenden Vater und wir zu gemeinsamen Geschwistern der Familie Gottes. Und deshalb lohnt es sich jetzt schon, miteinander gut auszukommen. Wir werden mal miteinander eine Ewigkeit zusammen verbringen. Ja, genau, mit dieser Visage neben dir, mit dem und mit ihr. Das ist sie oder das ist er, die ganze Ewigkeit lang, liebe Freunde. Und deshalb vertragen wir uns doch jetzt schon, gehen wir doch jetzt schon diesen Weg, den Christus vorgegangen ist, den Weg dem Lamme nach, gerade im Miteinander. Und du sollst wissen, deine Wiedergeburt ist absolut sicher. Das Heil ist sicher, weil es auf der Entscheidung Gottes beruht, in der Person Christi am Kreuz verwirklicht und im Wort Gottes verankert ist. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Das kann man sich gut merken. 1, 2, 3, Kapitel 1, Vers 23, also 1, 2, 3. Da heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichem Samen. Also wenn man die deutsche Sprache ein wenig beherrscht, dann versteht man, was hier gemeint ist. Wir sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Und ein Samen, der unvergänglich ist, der vergeht eben nicht. Und sollte man das überlesen haben, kann ja mal vorkommen, doppelt Petrus im zweiten Versteil nach. Guck mal, was da steht. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Deine Errettung ist sicher. Liebe Freunde, und das macht Freude in der Nachfolge und das macht auch eine gewisse Freiheit in der Nachfolge und es bewahrt uns auch vor falscher Frömmigkeit und ich sag's mal, frommem Krampf. Wenn ich doch weiß, dass meine Erlösung sicher ist, dann gehe ich doch mit Freuden den Weg und muss nicht bei jedem Gespräch Angst haben, oh, habe ich jetzt was Dummes gesagt? Ah, ja, das, oh, hoffentlich ist das alles noch gut und wenn der Herr jetzt kommt, bin ich dann noch dabei und. Wo der Geist des Herrn ist, Freiheit, Freiheit, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen, von ganzem Herzen zu dienen, von ganzem Herzen zu lieben und nicht nur Freiheit zum Sündigen, das ist natürlich ausgeschlossen, das ist klar. Liebe Freunde, auf diese Weise werden wir zu fröhlichen und zu freien Christen. Die Heilsgewissheit, also die innere Überzeugung, ein Kind Gottes zu sein, die hingegen beruht auf dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes. Johannes sagt an anderer Stelle, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn ich natürlich in meiner persönlichen Nachfolge des Herrn diesen Geist betrübe durch sündige Wege, durch sündige Gedanken, durch sündige Dinge, die ich mir ansehe, durch sündige Dinge, die ich tue, ja, dann wird natürlich der Geist Gottes betrübt in mir, er wird gedämpft und damit wird auch die Freude am Heil gedämpft. Das kann so weit gehen, dass du deine Gotteskindschaft sogar in Zweifel ziehst. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, ist sie absolut sicher. Absolut sicher. Aber das Gefühl, die innere Gewissheit kann durch Sünde verloren werden. Und da gilt es uns, Brüdern und Schwestern, die auch in seelsorgerlichen Dienst stehen, einen Bruder, eine Schwester beiseite zu nehmen, mit ihr wieder ans Licht zu kommen und das teure Blut des Herrn Jesus Christus in Anspruch zu nehmen und dann wieder auf die Beine zu helfen, auf die Spur zu bringen und dann wird die Freude wieder kommen. Der Apostel Johannes fährt nun fort und erklärt, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Es ist ja schon interessant, dass die Welt sofort das Fremdartige und Andersartige in unserem Leben bemerkt, wenn sich einer dem Herrn hingibt. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mich mit 20 bekehrt habe, so richtiger Motorradjunge mit langen Haaren und übler Bursche, ich erspare euch jetzt die Details, da haben sie sofort gemerkt, boah, der ist ja völlig anders, was ist mit dem passiert? Sie können sich keinen Reim draus machen, aber sie merken das. Ich meine, das ist ja Johannes 14, Vers 6, was hier geschrieben steht. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich meine, wenn du einem Ungläubigen das sagst, es ist ja nicht so, dass er das nicht versteht. Er kann das sehr wohl verstehen, aber die Konsequenzen, die will er nicht für sein Leben akzeptieren. Und genauso ist es auch in dir, wenn du den Herrn gehörst, dann wird die Welt um dich herum letztendlich dich nie akzeptieren in dem Sinne, weil sie auch den nicht erkennen, den Gott gesandt hat, den Christus. Und tatsächlich ist ein Christ ein seltsamer Mensch. Er liebt jemanden zutiefst, den er nie gesehen hat. Er spricht jeden Tag mit jemandem, den er nicht sehen kann. Er erwartet, durch die Tat eines anderen in den Himmel zu kommen. Er macht sich leer, um erfüllt zu sein. Er gibt sein Unrecht zu, damit er gerecht gesprochen wird. Er erniedrigt sich, um erhöht zu werden. Er ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist, am reichsten, wenn er am ärmsten ist, am glücklichsten, wenn er sich am schlimmsten fühlt. Er stirbt, um leben zu können. Er gibt auf, um zu haben, gibt weg, um zu behalten. Er sieht das Unsichtbare, er hört das Unhörbare und weiß das, was alle Erkenntnis übersteigt. Wen wundert es da, dass wir nicht in diese Welt passen? Und schließlich ist unser Stand real, aber noch nicht sichtbar. Ich meine, wenn du in den Supermarkt gehst, dann bist du ähnlich unterwegs wie andere, wo da auch ihre Wocheneinkäufe erledigen. Ich meine,
es sollte schon ein wenig ein Unterschied sein. Also wenn man an der Kasse, ja klar, dürfen Sie gern vorgehen, ich bin ja geduldig und habe viel Zeit und so weiter. Es sollte schon sichtbar sein durch unser Leben, durch unser Wandel. Aber letztendlich ist tatsächlich die Hoffnung in uns und was wir mal sein werden, nicht erkennbar von anderen. Ich denke, es war doch Nietzsche, wo man mal gesagt hat, ich könnte wohl an den Gott der Christen glauben, wenn sie nur ein wenig erlöster aussehen würden. Und manche laufen rum wie Latschis, wo gerade ein paar an die Ohren bekommen haben. Nein, wir sollten doch die freudigsten, zuversichtlichsten, hoffnungsvollsten Menschen sein. Niemand anders als wir Christen hat eine berechtigte Hoffnung auf die Zukunft, liebe Freunde. Und das muss und sollte schon ein wenig sichtbar sein in unserem Leben. Nicht umsonst sagt ja Christus, der das Licht der Welt ist, dass wir eben auch solche Lichtträger sein dürfen. Nun, aber letztendlich ist noch nicht offenbar, was wir mal sein werden. Aber seht ihr, genau davon spricht unser nächster Vers. Das ist Kapitel 3, Vers 2, das ist die vierte herrliche Auswirkung, wenn wir über die Entrückung nachdenken, verwandelt werden zu ihm. Johannes beginnt, Geliebte. Ist das nicht herrlich, wenn wir so angesprochen werden, Geliebte? Also, ich bin hier reingekommen und keiner hat mich so begrüßt. Hallo, mein geliebter Bruder. Ja, die Bibel schämt sich, das nicht zu tun. Und sie sagt nicht, ach du Loser, schon 10-mal warst du jetzt mit dieser Sache bei mir, jetzt reicht's, komm, abfahren, Versager können wir nicht brauchen. Nein, in Christus sind wir Geliebte. Ich muss sagen, wenn ich jeweils durch den Propheten Daniel lese, da gibt es auch diese Stelle, wo Daniel ringt auch im Gebet und Antwort sucht über die Dinge, die er gesehen hat und nicht versteht. Und dann heißt es doch, und dann kommt ein Engel des Herrn und sagt, oh Daniel, du viel geliebter Mann. Sagen, jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, denke ich, wow, das tut einfach gut. Ja, Positivität, aber im Wort verankert. Herrlich, Geliebte. Johannes betont dann, was er bereits zum Beginn in Kapitel 2, 28 gesagt hat, was wir besprochen haben. Wir sind jetzt Kinder Gottes, aber er fügt noch ein entscheidendes Detail hinzu. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, Gewissheit, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist schon ganz besonders an Johannes, dass er in seiner schlichten Art doch so präzise sich ausdrückt, dass in einem einzigen Vers die gesamte Lehre der Entrückung festgehalten wird. Christus wird erscheinen, die Gläubigen werden ihn sehen und sie werden verwandelt werden und so sein, wie er ist. Und seht ihr, wenn wir unseren Erlöser und Herrn sehen, wird das unsere gesamte Vorstellungskraft bei weitem übersteigen und uns in eine atemberaubende Dimension führen, die wir nicht in den kühnsten Fantasien uns hätten ausmalen können. Jemand hat einmal gesagt, das griechische Wort gleichgestaltet muss nicht völlige Gleichheit und Identität bedeuten, sondern hat auch den Sinn von ähnlich. Wenn wir also bei dem Herrn sein dürfen, dann werden wir nicht kleine Christusse sein, sondern wir werden ihm ähnlich sein. Und diese Umgestaltung beginnt doch hier schon auf Erden. Paulus sagt doch, er wünschte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist dieser Prozess der Heiligung. Das wird aber erst abgeschlossen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Und das ist schon
etwas ganz Besonderes, dass sich Gott einfach nichts nehmen lässt, was scheinbar der Teufel siegreich durchzieht. So manches denkt man, ach, das gibt's doch gar nicht. Und wo ist Gott? Was passiert hier? Ganz konkret hat doch der Teufel dem ersten Menschenpaar versprochen, ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose Kapitel 3, Vers 5. Und seht ihr, genau das ist das Ziel Gottes gewesen. Und das wird er sich nicht nehmen. Das wird tatsächlich passieren, wenn er wiederkommt. Da werden wir verwandelt werden in sein Bild. Und bei Mose sehen wir schon etwas von diesem Ereignis als Vorausschau. Ich meine, was war denn, als Mose auf dem Berg war, auf dem Berg Sinai und mit den beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand den Berg hinabstieg? Da heißt es in 2. Mose 34, Vers 29, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Warum? Weil er mit ihm geredet hat. Die Begegnung mit dem Lebendigen hat ihn verändert. Und liebe Freunde, das ist es, was auch auf uns zukommt. Wir werden körperliche Veränderungen haben. Der Schlüssel zum Verständnis ist immer, wie Jesus, also einen Auferstehungsleib wie Jesus. Wie war denn das, als Jesus auferstanden ist nach seiner schrecklichen Kreuzigung und nach dem Tod? Da ist er seinen Jüngern erschienen, die kannten ihn. 3 Jahre waren sie mit ihm Tag und Nacht zusammen und er war als Jesus erkennbar. Das heißt, wir werden auch unsere Eigenschaften behalten und als diejenigen erkennbar sein, die wir heute schon sind. Ich meine, da gibt es auch dieses bekannte Geschehen auf dem Berg, als Jesus Jakobus, Petrus und Johannes mit auf diesen Berg nehmen, wo Jesus vor ihnen verklärt wird. Und da ist doch der Petrus dabei. Und besonders der Mose, er erkennt doch Mose da, denn der Petrus erkennt den Mose auf dem Berg. Woher kannte denn Petrus den Mose? Woher erkannte den? Das ist nicht so, diese Panini-Bilder, wo wir jetzt wieder zur Weltmeisterschaft da kaufen und mit Nummern und Einkleben von den Fußballstars. Nein, 1500 Jahre vor ihm gelebt. Kein Internet und keine Bilder. Ihr seht, da passierte etwas Gewaltiges. Der hatte eine Intelligenzerweiterung. Er erkannte diesen Mose. Und schau mal, der Elia ist auch da. Das gibt's ja gar nicht. Versteht ihr? Woher kannte er die? Und genauso wirst du auch einmal erkennbar sein. Und du wirst auch alle Heiligen, obwohl du sie noch nie gesehen hast, wirst du erkennen. Also da erwartet uns Großartiges, Großartiges. Du sollst wissen, deine Persönlichkeit wird nicht ausgelöscht, sondern du bleibst, der du bist, einfach viel vollkommener und besser, als du dir das hättest vorstellen können. Ich meine, wenn jetzt ein Ingenieur sein Leben lang hochkomplexe technische Fragen vor sich hatte und gelöst hat und Lösungen gesucht hat, habt ihr das Gefühl, im Himmel sitzt er auf Wolke 7, macht ein bisschen Sound auf seiner Harfe, stimmt ab und zu ein bisschen nach und tut ein bisschen Blätter wischen? Der wird doch all das, was er hier schon erforscht und studiert hat, wird doch da oben in einem gewissen Sinne weitergehen. Ich meine, all das, was wir hier auf dieser Welt entdecken und erforschen, hat ja Gott zuvor bereitet. Und es gibt ja noch viel, 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 viel mehr, was unerforscht ist. Eine Ewigkeit lang werden wir Neues entdecken. Ich meine, da heißt es an anderer Stelle, wir werden mit Abraham im Reich zu Tische sitzen und essen. Ja, was denkt ihr, wie kommt der Kuchen auf den Abrahams Teller?
macht es. Oh, oh, schöner Kuchen. Liebe Freunde, das ist nur Science-Fiction-Zeugs, was wir irgendwie mit biblischer Realität vermischen. Das muss doch irgendeiner backen. Liebe Hausfrauen, ihr, wo so herrliche Kuchen backt, ihr werdet das in einer gewissen Weise da oben auch tun, aber ohne Sünde, ohne Versagen. Das heißt, dein Kuchen wird nicht mehr anbrennen. Ist das nicht herrlich? Ja. Wir stellen uns den Himmel immer so ein wenig mystisch vor, so ein wenig unrealistisch, so ein wenig... Nein. Ich meine, Jesus hat doch seinen Jüngern gesagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es mit euch im Reich trinken werde. Und könnt mir sicher sein, das ist dann nicht irgendeine Tankstellenpfütze, sondern der edelste Wein, den ihr euch vorstellen könnt. Ja, Wein trinken und dergleichen mehr. Wir werden denselben Körper haben, aber in verherrlichem Zustand wie Jesus. Und die einzigsten Narben im Himmel gehören nicht dir, nicht mir, sie gehören dem Lamm Gottes. Offenbarung 5, Vers 12 sagt, wir werden ihn sehen als das Lamm, das geschlachtet ist. Ich muss sagen, ich verstehe das nicht, wie Jesus als das Lamm, als ein geschlachtetes Lamm erkennbar ist. Aber so wird es sein und wir werden ihn alle Ewigkeit lang anbeten darüber, dass er uns eine solch herrliche Erlösung geschaffen hat. Und dann werden wir geistliche Veränderungen erleben mit denselben Eigenschaften wie Jesus. Das heißt, wir werden heilig sein, von Sünde abgesondert, vollkommen gerecht denken, reden und handeln. Und es gibt keine mehr Möglichkeit mehr von Krankheit, von Leid und Tod. Und auf diese Weise werden wir nicht zu Robotern oder Duplikaten, sondern Menschen mit einer eigenen Persönlichkeit, einer eigenen Individualität, einem eigenen Selbst, und du sollst wissen, die Persönlichkeit, die du heute schon bist, die wird nicht zerstört, sondern zur vollen Entwicklung und Größe und Herrlichkeit, die ihm ähnlich ist. Ja, ich sag's mal ein wenig banal. Du wirst dort so schön sein, wie du dir schon immer gewünscht hast. Ganz praktisch, liebe Freunde, wir dürfen uns freuen auf den Himmel. Da kommt über die Maßen Herrliches auf uns zu. Und wie gesagt, nicht identisch, sondern ähnlich wie Jesus. Das ist das Lebensziel der Kinder Gottes. Und du sollst auch wissen, dass dein treuer, aufopferungsvoller, hingegebener Dienst für den Herrn Auswirkungen haben wird in deinem Leben, in der Ewigkeit, die nächsten 10.000 Jahre und darüber hinaus. Gott wird dich belohnen für all das, was du für ihn getan hast. Und er sieht eben auch dorthin, wo es keiner sieht, deine Tränen, deine Opferbereitschaft, wie du andere unterstützt, wie du im Gebet einstehst und. Er sieht es, er wird dich belohnen. Hebräerbrief sagt es klar. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er diejenigen belohnen wird, die ihn suchen. Das ist ursprünglich das Basischristentum. Da ist auch kein Leistungsdenken, dass ich mich vergleiche oder gar, wenn ich da mal beim Herrn bin, denke, ja, also der Wolfgang. Also das ist ja unglaublich, was der für eine Belohnung bekommt. Und ich gehe da irgendwie ein bisschen, ja, ist halt weniger bei mir. Warum ist dieses Denken falsch? Was gibt es im Himmel nicht? Nein. Eifersucht beziehungsweise keine Sünde. Gibt keine Sünde mehr. Das heißt, wenn ich sehe, dass der Erich eine Riesenkrone bekommt,
Dann sage ich, wow, das ist ja wunderbar. Wie bist doch du zeitlebens dem Herrn treu nachgefolgt und hast dich eingesetzt und. Das ist doch einfach herrlich. Unabhängig, was ich habe. Wir haben ein Stück weit verlernt, biblisch zu denken und biblisch diese Dinge vor Augen zu haben, wie es tatsächlich geht. Ich glaube, Kierkegaard hat einmal gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Oben gibt es das nicht mehr, nur noch Freude. John MacArthur hat in diesem Buch Die Herrlichkeit des Himmels, die Wahrheit über Himmel, Engel und ewiges Leben, diese Stelle einmal wie folgt kommentiert. Dieses Buch, nur so nebenbei, das habe ich im Sommer letzten Jahres mir zur Hand genommen und es durchgelesen aus unserem Verlag, als der Herr meine geliebte Ehefrau, meine Perle, zu sich nach Hause geholt hat, nach 18-monatiger schwerer Krebserkrankung. Und ich meine, wir wissen ja, wo unsere Geliebten sind, wenn sie versterben im Herrn, in der Ewigkeit. Aber wir wissen doch so wenig, wie es im Himmel ist. Was sagt denn die Bibel? Ich meine Susanne, sie lebt ja. Was macht sie denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Und da habe ich mir dieses Buch vorgenommen und ich wurde da sehr erquickt. Und wir haben ja auch im Missionswerk so einen schönen brüderlichen Umgang. Und dann haben, John MacArthur ist ja ein paar Wochen später auch gestorben. Und wir haben dann so zueinander gesagt, ja, sie trinkt jetzt bestimmt, sie hat geliebt, Kaffee zu trinken. Und haben wir so gesagt, ja, jetzt trinkt sie sicher mit dem Johnny Mac gerade einen Kaffee. Ja. Und John MacArthur, er kommentiert, nicht nur das, wir werden auf herrliche Weise vollkommen gemacht sein. Der ganze Mensch, Körper und Seele, wird vollständig neu und makellos sein. Wie der Apostel Johannes schrieb, und dann zitiert er diesen Vers, 1. Johannes 3,2. Heute können wir uns das nicht vorstellen. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber dann werden wir ganz und gar wie Christus sein. Zu diesem Ziel hat Gott uns in der zurückliegenden Ewigkeit auserwählt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8,29. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat sein gutes Werk in uns schon begonnen und er wird es treu vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und wenn wir Christus sehen werden, werden wir augenblicklich und umfänglich ganz und gar vollkommen gemacht, weil wir ihn sehen, wie er ist. Der Himmel ist ein vollkommener Ort für Menschen, die vollkommen gemacht sind. Vollkommenheit ist das Ziel des heiligenden Werkes Gottes in uns. Er begnügt sich nicht mit ein paar Verbesserungen unseres Wesens. Er verwandelt uns in das Bild seines Sohnes. Er macht uns passend, für immer in seiner Gegenwart zu leben. Die absolute Vollkommenheit des Himmels ist die Vollendung unserer Rettung. Das ist die Zweckbestimmung, zu der er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Bis soweit dieses Zitat aus diesem sehr ermutigenden Buch. Petrus sagt an anderer Stelle über diese Thematik, 1. Petrus Kapitel 1, 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch freuen. Nein, hat er nicht gesagt. Ihr werdet euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Dieser wettererprobte, harte Fischer, guck mal, was der für Worte verwendet. Freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Liebe Freunde, lass dir dieses Ziel
nicht rauben, durch allerlei Alltagssorgen, durch Schwierigkeiten, vielleicht auch durch Nöte, wo tatsächlich da sind. Das will ich nicht kleinreden, nein, aber wir sollen diese Zukunftshoffnung lebendig halten. Was für eine herrliche Auswirkung der Entrückung, was für ein Ansporn, ein Leben zu leben, wie es ihm gefällt. Und das bringt uns schließlich zur fünften und letzten herrlichen Auswirkung der Entrückung, sich reinigen für ihn. Johannes sagt hier, Kapitel 3,3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Hoffnung darf nun nicht wie im heutigen Sprachgebrauch mit Unsicherheit und Wunschdenken verwechselt werden. Also zum Beispiel, im Juli wird dann in den USA das Finale Schweiz gegen Deutschland sein. Das ist aus Schweizer Sicht Wunschdenken und die Deutschen haben da vielleicht, ihr habt da vielleicht mehr begründete Hoffnung auf einen Finaleinzug. Aber es ist nicht sicher. Es ist Wünschen und Hoffen und vielleicht. Die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, liebe Freunde, ist eine absolute zukünftige Realität. Norbert Lied hat in unserer Zeitschrift Mitternachtsruf, die solltet ihr sie noch nicht haben, gerne abonnieren dürften. Er hat in der Juni-Ausgabe letzten Jahres geschrieben, es soll etwa 2400 Verse geben, die von der Wiederkunft Jesu sprechen. Das wären 8-mal mehr als solche, die seine erste Ankunft betreffen. Auch wenn die genaue Zählweise variieren mag, ist doch eines sicher. Die Bibel spricht deutlich häufiger vom zweiten Kommen Christi als vom ersten. Und wenn sich die Prophezeiungen über seine erste Ankunft nachweislich, buchstäblich und bis ins Kleinste Detail erfüllt haben, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass es sich eben mit seiner Wiederkunft nicht ebenso verhalten wird. Die Hoffnung auf die Entrückung basiert auf seiner ewigen, unveränderlichen Treue, weil sie fest verankert ist in seinem Wort, im Wort Gottes, des Gottes, der nicht lügen kann. Und sie hat überragende Eigenschaften. Lass mich das ein wenig praktisch anwenden. Warum macht der Glaube an eine nahe bevorstehende Rückkehr einen so großen Unterschied? Wenn man damit rechnet, dass in Kürze wichtige Gäste zu Besuch kommen, zum Beispiel liebe Schweizer, was macht man dann? Dann reinigt man sein Haus und bereitet sich auf die Gäste vor. Der Fokus liegt auf Reinigung und Vorbereitung. Würden die erwarteten Gäste ihren Besuch plötzlich absagen, würden die Vorbereitungen wahrscheinlich zum Erliegen kommen und die Motivation für den Hausputz, naja, würde auch allmählich verschwinden. Eine Erwartung oder Hoffnung motiviert also die Menschen umso stärker, je näher das Ereignis ist. Natürlich haben wir Christen auch andere Motive für Gehorsam und Reinheit, die über eine nahe bevorstehende Entrückung hinausgehen. Aber die Aufforderung hier in 1. Johannes 3, Vers 3 ist sehr dringend und bedeutsam, wenn das Kommen Christi nahe bevorsteht. Johannes sagt hier nicht, wer diese Hoffnung hat, der muss sich reinigen. Nein, der Gedanke an die Naherwartung drängt mich dazu, es aus innerer Notwendigkeit zu tun. Die zukünftige Hoffnung ist tatsächlich eine starke Motivation, jetzt und heute ein heiliges Leben zu führen. Einmal zu sein, wie er ist, das ist doch unser Ansporn. Zu leben, wie er gelebt hat, zu sein, wie er. Und alle Sünde zu meiden. Paulus sagt dieselbe Wahrheit in 2. Korinther 7, Vers 1. Das ist diese sehr passende Stelle aus 2. Korinther 5 vorgelesen.
Geliebte, sagt er hier in 2. Korinther 7, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches, des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Diese Reinigung beginnt in den Gedanken. Ich meine, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und dann in unseren Gefühlen, Wünschen, Willen und Worten und Taten. All das muss unters Kreuz, all das muss unters Blut, all das muss weg. Und der Herr, er sagt ja, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch einfach herrlich. Seht ihr, das ist die fünfte herrliche Auswirkung, wenn wir über die Entrückung nachdenken, sich reinigen und zwar jetzt und heute schon. Und damit komme ich zum Schluss. Alle Bibelstellen, die die Entrückung der Gemeinde verheißen, beschreiben sie immer als eine nahe bevorstehende Ereignis, das jeden Augenblick stattfinden kann. In diesen Zeichen, wie ich das am Anfang, in diesen Stellen finden sich keine Zeichen oder andere Ereignisse, die der Entrückung vorangehen muss, wie ich das am Anfang erklärt habe. Wir werden ermutigt, jeden Tag mit ihm zu rechnen. Und liebe Freunde, wir haben eigentlich sehr wenig in unserem Leben unter Kontrolle. Wir meinen immer, wir hätten alles unter Kontrolle. Wir schaffen das, oder? Kennen wir ja, oder? Wir schaffen das. Liebe Freunde, wir haben ganz wenig unter Kontrolle. Ich will sogar behaupten, wir haben nur diesen einen Augenblick unter Kontrolle, welcher jetzt heißt. Gestern ist vergangen, morgen wissen wir nicht. Wir sind beschränkte Menschen. Keiner von euch kann sagen, wer sich hier da auf der Treppe, ob da einer steht oder was da hinter diesen Mauern geschieht. So nahe und doch so unerreichbar. Aber das Jetzt, dieser Moment, den hast du unter Kontrolle. Da kannst du dich entscheiden. Jawohl, diesem Jesus will ich dienen. Diesen Jesus will ich lieben. Diesem Jesus will ich von ganzem Herzen gehören. Das kannst du jetzt tun. Und deshalb legt die Bibel immer den Fokus auf jetzt und heute. Heute, jetzt, wenn du sein Wort hörst, verstockt eure Herzen nicht. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und er kommt. Und deshalb lohnt es sich, jetzt und heute in ihm zu bleiben, Gerechtigkeit zu tun, über ihn zu staunen, zu ihm hin verwandelt zu werden und sich für ihn zu reinigen. Weil Gott im Regiment sitzt und zu dem Zeitpunkt, den er festgelegt hat, Christus senden wirst, lohnt es sich, jederzeit bereit zu sein. Johannes hat das vor 2000 Jahren verkündet, wir dürfen es heute verkündigen. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.